In dieser Runde muss ich zum Auftrag nicht mehr sehr viel sagen, nur kurz ein paar Eckpunkte. Der Auftrag geht hervor aus dem Grundgesetz Artikel 5. Es geht darum, dass hier eine frei zugängliche Quelle mit zuverlässigen Informationen und vielfältigen Meinungen angeboten wird, aus der wir alle uns unterrichten und uns eine Meinung bilden können. Das EU-Recht hat im föderalen Rundfunkrecht eigentlich nichts zu suchen, kommt aber über das europäische Beihilferecht hinein, fordert eine Spezifizierung des Auftrags, so dass man eine Überkompensation feststellen kann, und rahmt das Ganze mit der Vorgabe, dass die öffentlich-rechtlichen, die öffentlich Beauftragten, müsste ich jetzt in meiner eigenen Diktion sagen, die politischen, sozialen, kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft bedienen müssen. Der Auftrag wird im einfachen Recht, also im Rundfunkstaatsvertrag, weiter spezifiziert. Hier finden sich auch Angaben zum Auftrag im Telemedienbereich, Teilhabe an der Informationsgesellschaft, Medienkompetenz, Orientierung und so weiter. Und letztendlich ist der Auftrag natürlich, das ist der Kern der Rundfunkfreiheit, in journalistisch-redaktioneller Autonomie zu erfüllen. Stellt sich die Frage, wie erfüllen die öffentlich beauftragten Medien ihren Auftrag? In den vergangenen Wochen sind einige akademische Studien zum Medienvertrauen veröffentlicht worden, hier die vom Institut für Publizistik der Universität Mainz, mit der erfreulichen Botschaft, die Lügenpressehysterie ebbt ab. Jetzt müssen wir mal schauen, das ist ein bisschen schwierig zu sehen, auch für mich. Also die Frage, die hier gestellt wird, wenn es um wirklich wichtige Dinge geht, Umweltprobleme, Gesundheitsfragen, politische Skandale, wie sehr kann man den Medien vertrauen? Und wenn nach den Medien, also von Süddeutsche bis Bild, von Erste bis RTL gefragt wird, kann teils eigentlich nur die einzig sinnvolle Antwort sein. Das hat auch die Mehrheit zur Antwort gegeben. Jetzt muss ich mal schauen. 2008 war die Mehrheit in diesem Teils-Teils-Bereich. Dann gab es Leute, also da wird zusammengefasst, den Medien wird eher mehr oder ganz und gar vertraut. Auch da, also wenn ganz und gar, ist das natürlich mindestens genauso problematisch wie auf der linken Seite die 9%, die den Medien eher nicht oder eben komplett gar nicht vertraut haben. Dann gehen wir also von unten nach oben, 2015 dann die Geflüchteten, und wir sehen, dass das Medienmisstrauen steigt um 10%. Von 2016 auf 2017, hier also im Vertrauensbereich verändert sich nichts, aber dann von 2015 nach 2016 gibt es hier den Sprung von 28 auf 41% der Befragten, die gesagt haben, jawohl, ich würde das als Gegenreaktion verstehen. Alle sagen, alles Lügenpresse, und deshalb stelle ich mich jetzt hinter alle Medien und sage, ja, alle Medien sind vertrauenswürdig. Und dann die aktuelle Entwicklung von 16 auf 17 mit einem Rückgang des Medienmisstrauens von 12 auf 17%. Hier nochmal etwas differenzierter. Also wir sehen öffentlich-rechtliches Fernsehen und privates Fernsehen. Wir sehen Tageszeitungen, Boulevardzeitungen und das Internet, das hier leider nicht weiter spezifiziert wird, sehr deutlich, dass stabil hohe Vertrauen in Tageszeitungen und das noch höhere Vertrauen und steigende, also von 16 auf 17 noch weiter gestiegene Vertrauen in öffentlich-rechtliche Medien und einen Vertrauensrückgang in das Internet um 10%. Und da spielt sicherlich die Debatte über Fake News und Hasskommentare eine wichtige Rolle. Hier die Studie der Universität Leipzig für die Otto-Brenner-Stiftung. Hier wird gefragt nach der primären Quelle für politische Informationen. Und dann gibt es Gruppen, die sich fast oder ausschließlich monomedial informieren, also fast ausschließlich aus den Öffentlich-Rechtlichen, aus den Tageszeitungen, aus privaten oder aus dem Internet. Hier wird Ost- und Westdeutschland verglichen, im Wesentlichen kein Unterschied, und etwas weniger Nutzung von Tageszeitungen, etwas mehr Internet und Commerz-TV. Interessanter, also Faktoren wie Bildungsgrad, Geschlecht, Einkommen machen interessanterweise kaum einen Unterschied, wohl aber das Alter. Hier sehen wir also die jüngste Gruppe, blau, 14 bis 39, konsumiert deutlich weniger öffentlich-rechtliches Fernsehen, deutlich weniger Zeitungen, aber ein Viertel der unter 40-Jährigen nutzt ausschließlich das Internet. Dann bleibt natürlich zu fragen, wie viel Qualitätspresse, wie viel öffentlich-rechtliche Inhalte nutzen sie dort, wie viel erreichen sie, entweder direkt oder über Social Media und Ähnliches. Beim Medienvertrauen ist das, was die Medien selber machen, nur ein Faktor. Andere, auf die die öffentlich-rechtlichen also unmittelbar gar keinen Einfluss haben, spielen hier offensichtlich auch eine Rolle. Also zum Beispiel, wie wir gesehen hatten, die gesellschaftliche Debatte über Lügenpresse ganz allgemein beeinflusst die persönliche Haltung zu den Medien, aber auch die eigene und die nationale wirtschaftliche Lage von denen, die, also das ist von rechts nach links zu lesen, von denen, die Medien grundsätzlich misstrauen, hier in Rot, sagen, stimmen 63% der Aussage zu, die nationale wirtschaftliche Lage in einem Jahr wird schlecht sein. Und dasselbe eben auch für die persönliche wirtschaftliche Lage, jeweils mit einem deutlichen Unterschied. Also von den Misstrauern sehen 32% ihre wirtschaftliche Lage als schlecht, 39% erwarten, dass sie auch in einem Jahr schlecht sein wird. Allerdings sehen wir hier in der letzten Zeile auch, dass sich über alle Vertrauensgruppen hinweg 3/4 politisch ausgegrenzt fühlen. Und das ist offensichtlich keine Aussage über die Medien, sondern über die Lage der Politik. Und das hat erwartbare Folgen. Von den Medienmisstrauern wählt die Mehrzahl die AfD oder gar nicht. Medienmisstrauen und Menschenfeindlichkeit gehen ganz offensichtlich zusammen. Das heißt umgekehrt aber nicht, dass Medienvertrauen auf weltoffene, fortschrittliche Haltungen schließen lässt. Bei allen Vertrauensgruppen sehen wir massive antiziganistische und anti-islamistische Haltungen. Also die Aussage, Sinti und Roma sollten aus den Innenstädten entfernt werden. Bei den Medienmisstrauern 66%, aber auch bei den anderen beiden Gruppen 50%. Muslime sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden. Auch hier 63% bei den Medienmisstrauern, aber 40% bei allen anderen. Das ist, würde ich erstmal sagen, nicht primär die Schuld der Medien, aber die Medien können und müssen Teil der Lösung sein, wenn sie denn weiter dürfen. Jetzt kommen wir zu den Gegnern. Ich denke, die Debatte, die wir im Augenblick sehen, lässt sich, also ist natürlich unendlich vielfältig, aber es gibt zumindest zwei Schichten, die sich hier relativ deutlich identifizieren lassen. Das ist zum einen eine marktradikale Argumentation, die sagt, der Markt ist die beste Lösung für jedes Problem. Staatliche Eingriffe sind nur bei Marktversagen gerechtfertigt. Wir sehen das von Wirtschaftswissenschaftlern wie Justus Haukapp oder auch dem Beirat des Bundesfinanzministeriums, das vor, ich glaube, 3 Jahren eine Expertise zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk rausgegeben hat, wo sich alle gefragt haben, was soll das jetzt? Ein Beirat berät sein Ministerium in einer Angelegenheit, wo dieses Ministerium offensichtlich keinerlei Kompetenzen hat. Also Tenor war, die Öffentlich-Rechtlichen müssen auf Subsidiarität beschränkt werden, also dürfen nur das machen, was der Markt nicht macht. Die Schweizer Nobilak-Initiative ist unter anderem vom dortigen Hayek-Club mit initiiert worden und formuliert worden. Also Friedrich Hayek, der ökonomische Wirtschaftswissenschaftler, der den Neoliberalismus mit begründet hat. Die Argumentation, ich zahle nur, was ich nutze, braucht natürlich nicht sozusagen den ganzen theoretischen Unterbau. Ich würde hier einen Trickle-Down-Effekt sehen, der bekanntermaßen ja für den Reichtum nicht funktioniert, aber bei solchen Ideologemen, wir hatten in den 80er Jahren Staatsführer, die diese neoliberale Welle sozusagen gestartet haben mit Privatisierung, Entstaatlichung. Das waren zunächst mal Thatcher, Reagan, Kohl und dann in den 90er Jahren gefolgt von den Sozialdemokraten Blair, Clinton, Schröder, die dieselbe Politik weiter betrieben haben. Insofern gibt es diese Entsolidarisierung, das Gefühl eines individuellen, aber eben auch kollektiven Egoismus, der sich hier, der sozusagen durch diesen Trickle-Down-Effekt auch bei ganz vielen Menschen ankommt. Es gibt eine zweite, mit der ersten Ebene sich überschneidende Schicht, die ich mal als Alt-Right bezeichnen würde. Hier wird eine Art linke Verschwörung konstruiert. Journalisten, Redakteure sind sowieso alle Linke oder Grüne und die betreiben jetzt also Propaganda für die Regierungspolitik. Moment mal, das ist aber Merkel. Linke machen Propaganda für Merkel. Okay, da kommt noch ein argumentativer Zwischenschritt, denn Merkel ist gar nicht konservativ, denn sie hat Positionen von SPD und Grünen angeeignet, damit überhaupt zu der Misere beigetragen, dass Konservative heimatlos geworden und in die Arme der AfD getrieben worden sind. Meinungsjournalismus von ARD und ZDF auf eine Weise so, dass man, wörtliches Zitat, so, dass man keine abweichende Meinung äußern kann, ohne sich ins rechtspopulistische Abseits zu stellen. Eine Äußerung von Norbert Bolz in einer hochrangigen Fernsehdebatte auf Servus TV, also Privatfernsehen in Österreich, vor 2 Wochen. Und nein, Norbert, du stehst nicht in einem rechtspopulistischen Abseits, weil ARD und ZDF dich dorthin gestellt hätten. Das hast du ganz alleine gemacht. Nobilak, das Ergebnis kennen wir. Fast 72% haben sich hinter die SRG gestellt. Eines der sozusagen hoffnungsfrohesten Fazits, was ich gelesen habe von einem Redakteur der SRF, die Wir-Schweiz hat über die Ich-Schweiz gesiegt, also über den Egoismus. Das ist beruhigend, allerdings überhaupt kein Grund für Entwarnung. Natürlich geht die Notwendigkeit von Reformen weiter, entlang erstmal der klassischen Linien. Seit der Transparenzoffensive unter dem ARD-Vorsitz von Carola Wille wissen wir einiges mehr über Gehälter von Intendanten quer durch alle Gewerke, über Produktionskosten von einzelnen Sendungen und Sendeplätzen, aber auch über die Arbeit in den Redaktionen, das Faktenchecken und so weiter. Das Kirchhoff-Gutachten hat weitere Transparenzmöglichkeiten, allerdings auch eine Menge Grenzen dafür aufgezeigt. Zur Teilhabe komme ich gleich am Schluss nochmal. Ich habe digital in meinem Vortragstitel, insofern wir sind mitten in der Diskussion über die Fortentwicklung des Telemedienauftrages. Das sind die Themen für den kommenden 22. Rundfunksänderungsstaatsvertrag. Darin deutet sich an, dass das Internet klarer als eigenständiges Medium anerkannt wird. Funk war die erste inhaltliche Änderung des Auftrages in langer Zeit und dient jetzt als Vorbild für die Weiterentwicklung des Telemedienauftrages insgesamt. Der Sendungsbezug wird absehbar verschwinden. Der hält sich nur noch im Bereich der Presseähnlichkeit, die nur dann verboten ist, wenn der Beitrag eben keinen Sendungsbezug hat. Und in den Negativlisten, also Ratgeber, Rubriken, Spieleangebote, Fotodownload und so weiter, sind nicht zulässig, wenn sie keinen Sendungsbezug haben. Die Verweildauern sind flexibilisiert, Drittplattformen sind zugänglich gemacht worden mit Bauchschmerzen bei allen Beteiligten, Werberegeln schwierig durchzusetzen, Datenschutz auf US-amerikanischen Plattformen sehr schwer und nicht zuletzt die Wiedererkennbarkeit, die darunter leidet, dass sämtliche Inhalte, die Leute auf Facebook wahrnehmen, eben Facebook zugeordnet wird. Selbst wenn in der Timeline meinetwegen ein Link auf ARD oder auf Süddeutsche auftaucht, entsteht offensichtlich bei ganz vielen Leuten, die man dann danach fragt, der Eindruck, ich habe das gelesen, ich habe es auf Facebook gelesen. Also viele Probleme hier und die Antwort ist Stärkung der eigenen Plattform, auf die ich gleich noch zurückkommen werde. Presseähnlichkeit. Die ersten drei genannten Punkte sind relativ unproblematisch, was den Telemedienauftrag weiterhin verzögert, möglicherweise auch über den nächsten avisierten Termin im Oktober hinaus, sind die Presseverleger. Sie alle wissen, der Bundesgerichtshof hat Ende September die Revision gegen das Urteil OLG Köln zur Tagesschau-App abgelehnt. Im Januar hat daraufhin der NDR Verfassungsbeschwerde eingelegt. Schwieriges Thema, der empirische Nachweis von Schaden durch presseähnliche Inhalte öffentlich-rechtlicher ist nicht erbracht. Man kann auch den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes anführen. Wenn man dem Rundfunk Presseähnliches verbieten wollte, müsste man ebenso der Presse Fernsehähnliches verbieten, was ich natürlich nicht vorschlage, sondern nur sage, um die Absurdität der Argumentation deutlich zu machen. Denn natürlich werden beide, sowohl Rundfunk wie Presse, wenn sie ins Internet gehen, zu etwas anderem. Statt verboten wäre hier zu wünschen, dass der öffentlich-rechtliche Auftrag positiv auf eine Weise formuliert wird, dass deutlich wird, was hier geschehen soll und geschehen darf und geschehen muss, auf eine Weise, dass ja, hier mit dem Markt eine deutlichere Abgrenzung geschieht. Die Plattform. Das würde ich gerne relativ kurz machen angesichts der fortschreitenden Zeit. Sind auch jetzt nicht so richtig neue Themen oder Lösungsvorschläge, die sich hier abzeichnen. Plattformregulierung kommt aus der Zeit von Kabelanbietern und muss jetzt irgendwie angepasst werden auf Satu, Smart TVs, aber eben auch stimmgesteuerte Assistenten wie Siri, Alexa und so weiter, die zunehmend zu einem Interface zu Medieninhalten werden. Ähnliches Problem bei den Intermediären. Hier wird darüber nachgedacht, seit Jahren bereits die bestehenden Must-Carry-Regeln durch ein Must-Be-Found zu ergänzen. Es bleibt aber das logische Dilemma, ein begrenzter Platz für entsprechende Listeneinträge, Kacheln, was auch immer auf der Startseite. Und wenn dort jetzt ausschließlich Öffentlich-Rechtliche vorkommen, wäre das natürlich auch ein Problem. Nutzer können das anders priorisieren. Wir hoffen auf Nutzersouveränität. Wir wissen aber auch, dass die überwiegende Mehrzahl von Nutzern die Default-Einstellungen nicht ändern. Das heißt, die Default-Einstellungen sind wichtig. So viel dazu. Die Frage nach den eigenen Plattformen, die ist mir besonders wichtig. Zwei Themen, mit denen ich enden möchte. Hier sehen wir im Entwurf des nächsten Rundfunkstaatsvertrages eine Änderung im 11d Absatz 4, den es heute bereits gibt, wo es um die elektronischen Portale der Öffentlich-Rechtlichen geht. Und hier wird jetzt vorgeschlagen, dass ARD, ZDF, Deutschlandradio ihre Telemedienangebote miteinander vernetzen sollen und nicht nur das, sondern auch auf Inhalte verlinken sollen von Einrichtungen der Wissenschaft und Kultur. Das finde ich sehr zu begrüßen. Ich sehe darin ein Echo dessen, was die BBC im letzten Charter Renewal vorgeschlagen hat. Die haben gesagt, wir müssen unsere Plattformfunktion, also den iPlayer im Wesentlichen, stärken. Wir müssen die Plattform öffnen, auch für andere Anbieter, vor allen Dingen aus dem nationalen öffentlichen Wissensbereich, also Museen, Bibliotheken, Hochschulen, Festivals und so weiter. Und genau das. Also 2015 ist es angekündigt worden, am 11. Januar ist die Beta-Version gestartet, bbc.com, wie Sie sehen, /ideas. Das ist also nicht beim sozusagen öffentlich-rechtlichen Teil der BBC, sondern beim kommerziellen, international ausgerichteten Arm angelagert, genauso wie BBC World News, was bis heute als ein Geschenk der BBC an die Welt positioniert wird. Und das ist sozusagen das Geschenk der BBC an die Welt im 21. Jahrhundert. Es ist eine Beta-Version. Ich denke, das ist spannend zu verfolgen, wie sich das entwickelt. Einige Innovationen deuten sich schon an. Wenn Sie da reingehen, achten Sie bitte mal auf die Untertitel. Die haben da einen sehr innovativen Umgang mit Untertiteln, was natürlich für ein internationales, wahrscheinlich nicht primär englischsprachig, native englischsprachiges Publikum ganz wichtig ist. Und da was zu drehen, Hut ab, finde ich schon eine schöne Idee. Die beiden Punkte, die mir am wichtigsten sind, und an denen ich zusammen mit anderen auch hier im Raum arbeite, ist zum einen diese Plattform-Idee zu erweitern auf Arbeitstitel EPOS, also European Public Open Spaces, eine Erweiterung, um nicht nur andere öffentliche Wissenseinrichtungen, sondern auch zivilgesellschaftliche Wissenseinrichtungen wie Wikipedia, Open Knowledge Foundation, Open Educational Resources, gerade im Bereich digitaler Bildung, Vermittlung von Bildungskompetenz, gibt es ganz viele Aktivitäten von Chaos macht Schule, digitale Gesellschaft, Freifunk etc., die der Erfüllung des Telemedienauftrages, Medienkompetenz zu vermitteln, natürlich sehr dienlich wären. Eine weitere Akteursgruppe, die unserer Ansicht nach auch selbstverständlich dazugehört, sind natürlich die Nutzerinnen und die Nutzer, die in anderen Ländern tatsächlich auch schon organisiert sind. Das wäre ein Weg. Ein anderer Weg, es hat die Forderung gegeben eines öffentlich-rechtlichen YouTubes, also die Möglichkeit auch für Produzenten hier einen werbefreien Raum vorzufinden, in dem sie ihre eben nicht auf Profiterzielung orientierten, auf einen öffentlichen Raum, auf eine öffentliche Debatte zielenden Inhalte veröffentlichen können. Und das Ganze, also diese Debatten, diese Plattformdebatten laufen im Wesentlichen in allen europäischen Ländern, die mir bekannt sind zumindest, aber in jedem Fall auf den nationalen Rahmen beschränkt. Was meines Erachtens im Augenblick weitgehend fehlt, ist eine Debatte über eine europäische Öffentlichkeit, ganz klar ein zentrales Desideratum beim Projekt Europa. Eine europäische Demokratie ohne eine europäische Öffentlichkeit kann selbstverständlich genauso wenig gelingen wie auf nationaler Ebene. Insofern in unserer Konzeptidee die Erweiterung auf europäisch. Schließlich Nobilac kann man auch als Chance sehen. Hier ist tatsächlich zum ersten Mal eine Aufmerksamkeit für öffentlich-rechtliche Medien in ganz Europa geweckt worden. Also wir haben jetzt ganz viel gehört über die Situation, die problematische Situation in Ungarn, Polen und so weiter, aber auch die Pläne in anderen Ländern, Tschechien, Dänemark und Österreich, von einer Beitrags- auf eine Steuerfinanzierung umzuschalten, was dem Vorwurf eines Staatsfunkes natürlich Vorschub leistet. Aber auch positive Vorbilder sind hier zu Wort gekommen, also Beispiele aus Norwegen, aus den Niederlanden zum Beispiel. Natürlich auch weiterhin von der BBC, auch nach Brexit werden hier für uns alle weitere wichtige Impulse ausgehen. Vor allen Dingen aber hat die Debatte über die 10 Thesen zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die ich mit verfasst habe, die wir im September vergangenen Jahres lanciert haben, die Debatte darüber in der Berichterstattung, also in den Kommentaren zum Tagesspiegel, bei Netzpolitik, bei Heise und so weiter. Diese Kommentare haben relativ deutlich gemacht, dass es eine breite Bereitschaft gibt, vor allen Dingen auch erstaunliche Kompetenzen in diesem sehr schwierigen Feld von ganz vielen Menschen konstruktiv über die Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Systems nachzudenken, ihre Ideen hier einzubringen. Das heißt, hier gibt es noch eine Identifikation. Wenn sich Leute verabschiedet hätten, gäbe es hier in diesen Debatten auch nur sozusagen, bitte, das kann weg, Äußerungen. Das war aber definitiv nicht so. Dieses Potenzial kann sich aber natürlich in Kommentarspalten, die ja nicht für eine strukturierte Debatte gedacht sind, nicht wirklich entfalten. Und hier gibt es Überlegungen, auf andere Werkzeuge zu setzen, die genau für diesen Zweck entwickelt worden sind. Zum Beispiel Adhocracy, was im Prozess der Internet-Enquete 2011 verwendet worden ist, erfolgreich und seither natürlich weiterentwickelt wird. Die Idee also, diesen Impuls aufzugreifen und eine breite Debatte über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu starten. Ja, natürlich vertreten die Rundfunkräte die Gesellschaft in diesem System. Also auch darüber muss man natürlich diskutieren. Das mag auch für den Alltagsgebrauch sozusagen passen, aber wir sind an einem derart einschneidenden Punkt in der Entwicklung der Öffentlich-Rechtlichen, dass ich glaube, dass hier die Gesellschaft selber gefragt ist, so breit wie möglich darüber nachzudenken. Wir haben es mit einer internationalen der Nationalisten zu tun, mit einem vernetzten Separatismus. Wir leben in verrückten Zeiten, America First mit leicht zu gewinnenden Handelskriegen, jetzt Italy First mit einer Wahl gegen Establishment, Europa und Globalismus. Die Öffentlich-Rechtlichen sind wichtiger denn je. Ich hoffe, wir werden sie konstruktiv für die Weiterentwicklung der Demokratie weiterentwickeln können. Vielen Dank.